Und dazu begrüßt sie Martin Hoffmeister. Georg Friedrich Händel schrieb diesen Ballo für seine Oper Ariodante. Unter der Überschrift Ballo per Orchestra spielte das Capriccio Barockorchester unter Dominik Kiefer Instrumentalmusiken aus verschiedenen Vokalwerken des Barockmeisters ein, erschienen beim schweizerischen Label Tudor. Weitere CD-Neuheiten natürlich im Fokus der kommenden Stunde. Was genau erwartet Sie? In der Reihe Jahrhundertaufnahmen stellen wir vor eine Aufnahme der Akademie für Alte Musik Berlin mit Werken von Telemann, Blavet und Geminiani. Wir widmen uns einem Hörbuch aus der Reihe Great Composers, da geht es um Leben und Schaffen von Frédéric Chopin. Hochkarätige Solisten, Rundfunkchor und Sinfonieorchester des Mitteldeutschen Rundfunks unter Chefdirigent Dennis Russell Davis haben Ralph Vaughan Williams' C-Symphonie eingespielt. Wir sprechen darüber mit dem Dirigenten. Anfang Dezember erscheint das neue Gewandhaus-Magazin. Chefredakteur Claudius Böhm erlaubt uns einen Blick in die Agenda des Heftes. Den Fragebogen Plattencheck, den beantwortet heute Manfred Honeck, seines Zeichens Chefdirigent des Pittsburgh Symphony Orchestra. Und entlang eines weiteren Gespräches mit dem Chef des Leipziger Labels Accentus Music, Paul Smatzny, tauchen wir ein in den Kosmos der Musikdokumentation Metanoia. In diesen Tagen erschienen auf DVD. Prélude Opus 34 von Dmitri Schostakowitsch, ursprünglich für Klavier Solo konzipiert. Jetzt liegt eine Auswahl der Piecen in der Bearbeitung für Streichquartett vor, die das Dudok-Quartett aus Amsterdam vorgelegt hat. Hier das Prélude Nummer 16 in B-Moll. Die aktuelle CD des Quartetts, jetzt veröffentlicht beim Label Rubicon. Was uns führt in Hoffmeisters Empfehlungen zu einer weiteren Ausgabe unserer Reihe Jahrhundertaufnahmen. Zumeist vergessene Highlights aus 100 Jahren Schallplattengeschichte wollen wir damit in den Mittelpunkt rücken, Referenzaufnahmen, die von zeitloser Güte sind. Heute auf der Agenda eine frühe Einspielung der Akademie für Alte Musik Berlin mit Werken von Telemann, Blavet und Geminiani, erschienen beim Label Eterna. Bernhard Schrammeck.
Die DDR-Schallplattenfirma Eterna war ja immer mal für Überraschungen gut. Doch was 1986 in die Plattenläden zwischen Ostsee und Erzgebirge kam, war wirklich etwas ganz Neues. Ein solistisch besetztes Ensemble, die Akademie für Alte Musik Berlin, spielte Barockmusik auf historischen Instrumenten. Gerade einmal 4 Jahre zuvor hatten sich einige junge Musiker aus Ostberliner Orchestern zur Akademie für Alte Musik Berlin zusammengeschlossen. Erste Konzerte in Berlin, Magdeburg und Leipzig waren erfolgreich, sodass man selbstbewusst die Planung einer ersten Schallplattenaufnahme in Angriff nahm. Der Flötist Ernst Burkhard Hilse, einer der Gründer des Ensembles, erinnert sich.
Nun war es ja zu DDR-Zeiten so, dass Schallplatten zu produzieren für freie Ensemble fast unmöglich war. In unserem Falle war es dadurch, dass ich im damaligen Berliner Symphonieorchester Soloflötist war und viele Aufnahmen mit diesem Orchester gemacht habe, kannte ich natürlich diverse Tonmeister und Aufnahmeleiter von Eterna, sodass ich mir einfach einen Termin dann besorgte und mit dem damaligen Chef der Eterna, Reimer Blut, ein Gespräch hatte und ihm die Idee unterbreitete, ob er nicht Interesse hätte, dass wir mal eine Platte machen würden.
Die Nachfrage hatte Erfolg, auch weil sich mit Capriccio, eine westdeutsche Plattenfirma, zur Kooperation mit Eterna bereit fand. Im Februar 1985 wurde dem 12-köpfigen Ensemble das Studio Lukaskirche in Dresden zur Verfügung gestellt, unter Aufnahmebedingungen, die heute unvorstellbar wären.
Wir waren 2 Wochen in Dresden für eine Schallplatte. Wir hatten also in jeder Woche 5 Aufnahmetermine, a 4 Stunden, 18 bis 22 Uhr in der Dresdner Lukaskirche. Und den Rest hatten wir frei, konnten uns also voll darauf konzentrieren.
Hinsichtlich der Programmauswahl für ihre Debüt-CD wurde den jungen Musikern aus Berlin vollkommen freie Hand gelassen.
Die Grundidee war, wir wollten natürlich eine Platte haben, die eine Bandbreite unserer Möglichkeiten widerspiegelt. Und Telemann Don Quixote war schon was Besonderes. Also diese geschichtenerzählende Musik, die ja bei Telemann sehr ausgeprägt ist, kam uns sehr entgegen.
Und mit großer Wonne und Spielfreude ließen die Musiker um Konzertmeister Stefan May den Helden Don Quixote gegen die Windmühlen kämpfen. Neben einem weiteren Konzert von Telemann und einem Concerto Grosso von Francesco Geminiani nahm die Akademie für Alte Musik noch ein Flötenkonzert von Michel Blavet auf, solistisch gespielt von Ernst Burkhard Hilse. Ein mutiges Unterfangen, da kein Ensemblemitglied historische Aufführungspraxis studiert hatte.
Wir hatten ja überhaupt keine Erfahrung. Und ich hatte ursprünglich eine Traversflöte der Firma Möck, also Massenware. Und obwohl ich im damaligen Berliner Symphonieorchester Soloflötist war, habe ich angefangen mit einer Grifftabelle von Herrn Quanz und habe mir überhaupt erstmal alles versucht zurechtzulegen.
Die Veröffentlichung ihres Debütalbums war für die Akademie für Alte Musik Berlin ein riesiger Erfolg.
Ich glaube, in der DDR war mir damals das einzige Ensemble, was diese Art Musik spielte und ein vollkommen unbeschriebenes Blatt. Und diese Platte, weil sie eine Koproduktion war mit Capriccio und der Bundesrepublik, die hat dann eigentlich, finde ich, alles geändert. Die hat im Westen ziemlich eingeschlagen. Die Kritiken haben sich eigentlich überschlagen, weil diese Szene im westlichen Europa war ja bekannt. Und nun kommt da aus der kleinen Republik mit einmal eine Platte, die auch so ganz anders war. Insofern, denke ich, war das schon mit eine der Keimzellen für die späteren Erfolge der Akademie.
Rund 100 Aufnahmen hat die Akademie für Alte Musik Berlin inzwischen herausgebracht. Viele davon wurden mit renommierten Preisen geehrt. Und doch hat diese Debüt-CD bis heute an ihrer Qualität und Aktualität nichts verloren.
Ich muss sagen, ich aus meiner Sicht finde die heute immer noch gut. Man darf das nicht ganz vergessen. Wir waren ja eigentlich auf diesem Instrumentarium, ich will nicht sagen Dilettanten, aber niemand von uns hat das studiert. Die Leute, die heute spielen, sind von ihren handwerklichen Fähigkeiten sicherlich viel, viel weiter, als wir das damals auf diesem Instrumentarium waren. Aber ich finde, diese Platte zeigt, dass das Instrumentarium und die Spielfähigkeiten darauf nicht das Einzige sind, was wichtig ist, sondern ich würde es sogar umdrehen. Die musikalisch-inhaltliche Frage finde ich viel entscheidender. Und die finde ich nach wie vor sehr spannend.
Hoffmeisters Empfehlungen auf der Agenda unserer Reihe Jahrhundertaufnahmen. Heute eine Aufnahme der Akademie für Alte Musik Berlin. Für das Label Eterna eingespielt hatte das Ensemble Mitte der 1980er Jahre unter anderem Konzerte von Georg Philipp Telemann, Michel Blavet und Francesco Geminiani. Dank an Bernhard Schrammeck. Aus zwei Balletten Jean-Baptiste Lully's diese Nummern gegeben vom französischen Ensemble Le Concert de l'Hostel Dieu unter Franck-Emmanuel Comte, eine Produktion des Labels Aparté mit Werken außerdem von Chalmin, Harry und Purcell. Ja, und zu den großen, verdienstvollen Leistungen der internationalen Tonträgerindustrie, da gehören nicht nur Musikproduktionen, sondern zunehmend, vor allem im Klassiksegment, Hörbücher und Dokumentationen, die Leben und Schaffen von Komponisten und Interpreten porträtieren. Hervorzuheben in diesem Zusammenhang die Reihe Great Composers in Words and Music des Labels Naxos. Im Zentrum der aktuellen Veröffentlichung der Komponist Frédéric Chopin. Hauptintentionen der beiden britischen Autorinnen Devania Caddy und Lucy Scott dabei unter anderem die zahllosen Mythen, die um den früh verstorbenen Polen kreisen, abzugleichen mit dem aktuellen Forschungsstand. Wozu gehört natürlich im Besonderen Chopins Beziehung zur französischen Schriftstellerin George Sand.
While Chopin had met Sand 1 year earlier and indeed had spoken dismissively of her, now the two were drawn together. and would remain so for almost 9 years. Their relationship, which seems to have attracted the attention of Le Tout Paris, was intense and tempestuous, stoked by friction between Sand, Chopin and her children from a previous marriage, not to mention her former lovers, of which there were plenty. But the popular writer, widely known across Paris not only for her daring novels, but her pioneering feminism, was arguably a good match for Chopin. She provided him with a stable domestic environment, a routine and ready-made family. She nursed him attentively as his health progressively worsened. She proved resourceful in situations where Chopin could not be, and she was independent enough to sustain her own highly successful career while supporting that of Chopin. In the winter of 1838, the two went on holiday to Mallorca, an escape not only from the cold Parisian climate, but from Félicien Malafis, one of Sand's previous companions. While the holiday was marred with difficulties, including terrible weather, unheated lodgings, and Chopin's deteriorating condition, the couple seemed to have buoyed each other along. Chopin himself remarkably productive for someone so sick.
Ja, eines der wesentlichen Kapitel des Hörbuchs Great Composers and Words and Music Chopin steht im Zeichen der Beziehung des Komponisten zur Schriftstellerin George Sand. Und wie erwähnt, sämtliche der Hörbücher aus der Reihe Great Composers erschienen beim Label Naxos und weil für den Weltmarkt bestimmt ausschließlich in englischer Sprache. Und apropos Chopin. Dessen Werke zählten unter anderem zum Hauptrepertoire des chilenischen Pianisten Claudio Arrau. Ihm hat das Label Warner Classics eine 24-CD-Box gewidmet mit Aufnahmen aus den Jahren 1921 bis 1962. Claudio Arrau mit der Etüde Nummer 9 in Gisdur Opus 25 von Frédéric Chopin. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1956, realisiert in den legendären Londoner Abbey Road Studios. Diese und andere bedeutende Einspielungen des 1991 gestorbenen Pianisten hat das Label Warner Classics in einer 24-CD-Box zusammengeführt. Hoffmeisters Empfehlung, kommen wir zu einer Empfehlung in eigener Sache. Es gilt, eine Doppel-CD zu annoncieren des MDR-Sinfonieorchesters und des MDR-Rundfunkchors unter Chefdirigent Dennis Russell Davis mit Ralph Vaughan Williams' C-Symphony und der Serenade to Music. Bei der Aufnahme handelt es sich um einen Live-Mitschnitt eines Konzertes vom Juni vergangenen Jahres aus dem Leipziger Gewandhaus, und zu den hochkarätigen Vokalsolisten gehörten unter anderem Sopranistin Eleanor Lyons und Bariton Christopher Maltman. Der Geburtstag des englischen Komponisten jährte sich am Mitte Oktober dieses Jahres zum 150. Male, und so kam in diesen Tagen die Einspielung zur rechten Zeit auf den Markt, zumal insbesondere die C-Symphony eher selten im Katalog vertreten ist. Ja, was macht dieses opulente Werk um das Meer, die Seefahrt und Matrosen so faszinierend? Warum gilt es den Interpreten als eminente Herausforderung? Vor der Sendung hatte ich Gelegenheit, mit Dennis Russell Davis über Werk und CD zu sprechen. Herr Davis, wer sich mit dem Schaffen des englischen Komponisten Ralph Vaughan Williams beschäftigt, der begegnet einem sehr vielgesichtigen Werketableau. Man erkennt den unbedingten Willen, eine eigene Klangsprache zu kreieren und eigentlich für jedes Werk einen neuen Ansatz zu finden. Das mag ein Grund dafür sein, warum es schwer ist, Kategorien für diese Musik zu finden. Und dann muss man auch konstatieren, auf dem Kontinent und in der Welt sind seine Werke noch immer nicht, bis auf wenige Ausnahmen, angekommen. Frage also, sind diesen Werken eine spezifisch britische Klangfarbe und Stilistik eigen, die außerhalb Englands nur schwer verständlich sind?
Es ist schon sehr verständlich, weil ich merke, wenn ich das Werk und andere von Vaughan Williams, die kommen sehr gut an. Aber das Repertoire geht manchmal nicht nur schwer über den Teich, den großen, geht auch ganz schwer über diesen englischen Channel. Es ist komisch, weil in England, in United Kingdom, wurde die europäische Musik gleich angenommen, aber das ging nicht in die andere Richtung. Leider muss ich sagen, dass wir sind zu wenig neugierig, weil diese Musik hat eine Aussage. Und würde unser Publikum sehr gefallen, wenn die die Gelegenheit hätten, das zu hören. Ich merke das.
Interessant an Vaughan Williams' sinfonischem Werk ist ja, dass da so viele Einflüsse zusammenzukommen scheinen, um sich mit eigenen Ideen zu verbinden. Denken wir an Purcell, Elgar, an Ravel, Bruch, an Impressionismus, Romantik und Neoklassizismus, natürlich an den fulminanten Kosmos englischer Volkslieder. Gerade entlang der Sea Symphony, seiner ersten, kann man sehr genau studieren, dass Vaughan Williams noch auf der Suche ist nach einer eigenen Klangsprache. Aber genau das ist es ja auch, was diese Musik so solitär macht.
Ja, diese Suche ist sein ganzes Leben geblieben. Der hat immer neue Terrain erforscht und neue Ideen gehabt. Der war vielseitig, aber ist seine Sprache und seine Art, Musik zu vermitteln, treu geblieben.
Wie drei andere seiner neun Sinfonien steht diese erste im Zeichen eines Programmes, Sea Symphony. Es geht ums Meer. Zugrunde liegen dem Werk Texte von Walt Whitman. Man könnte bei diesem Werk auch von einer Mischung aus Sinfonie und Kantate sprechen, schwer einzuordnen. Aber das Ergebnis ist durchaus bemerkenswert, ist klanglich nichts weniger als überwältigend und bedarf eines großen Apparates. Neben einem Sopran und einem Bariton sind gefragt, ein Chor und ein großes Orchester, ein Grund, warum das Werk eher selten aufgeführt wird?
Man muss schon diese Ressourcen haben. Ich finde, da sind die Ressourcen gut angesetzt. Man muss auch sagen, dass es ist auch eine Art Core Symphony. Es ist nicht nur einen Satz, es sind alle Sätze. Und das ist ein besonders englisches Phänomen. Die Orchesterfarben sind grandios in seiner ersten Symphonie. Aber der Chor ist wirklich, man kriegt Gänsehaut, wenn man diese Klänge dann über sich kommen lässt.
Meisterhaft bei diesem Werk ja, wie Vaughan Williams vermag, zum einen Geschichten vom Meer und von Seefahrern zu erzählen, auf der einen Ebene, zum anderen klanglich zu spiegeln, nuancierte Stimmungen, Atmosphären und auch seelische Verfasstheiten der Protagonisten. Eine Herausforderung, das einem Orchester abzuverlangen?
Das Werk ist sehr, sehr klug und gekonnt komponiert. Das heißt, wir brauchen eigentlich uns an dem Notenbild wirklich zu klemmen, wenn man so will, und rauszulesen, was er schon notiert hat. Es ist sehr, sehr sorgfältig eigentlich instrumentiert. Und das Einzige ist, man muss an manchen Stellen, vor allem für die Solisten, ein bisschen Rücksicht, Dynamik nehmen, weil wie viele Komponisten, wenn er diese große Palette hat, dann der Einsatz dieser Palette ist oft manchmal etwas übertrieben.
Was hat Sie bewogen, das Werk auf die Konzertagenda zu setzen in Leipzig?
Als ich diesen Chor und dieses Orchester vorgefunden habe, dann habe ich gedacht, das muss dort wirklich wie eine Bombe aufgehen. Und es ist uns gelungen. Gleichwohl ist ein Element in dem Stück, wo ich denke, immer wenn ich höre, das ist das Große, wo The Sun Never Sets. Auch diese Hymne an den See und an den Matrosen. Aber seien wir ehrlich, es sind die englischen Matrosen und die britische Marine und so fort, der gehuldigt wird. Das ist ein Kind, ein Produkt seine Zeit.
MDR-Chefdirigent Dennis Russell Davis im Gespräch zur aktuellen Einspielung von MDR-Sinfonieorchester und MDR-Rundfunkchor mit Ralph Vaughan Williams, erster der sogenannten Sea Symphony. Ebenfalls Bestandteil des Doppelalbums die Serenade to Music des britischen Komponisten. Erschienen das Ganze beim Label Solo Musica. Und hier ein Hörbeispiel aus dem ersten Satz der Sea Symphony, A Song for All Seas, All Ships, Moderato Maestoso. Song for All Seas, All Ships, Moderato Maestoso. Ein Ausschnitt aus dem Kopfsatz der Sea Symphony von Ralph Vaughan Williams, gegeben vom MDR Sinfonieorchester und MDR Rundfunkchor unter Dennis Russell Davis, Solist Bariton Christopher Moltmann. Wie gesagt, diese aktuelle MDR-CD veröffentlicht beim Label Solo Musica. Hofmeisters Empfehlung, bleiben wir in Leipzig, bleiben wir im Gewandhaus der Stadt. Denn ansteht die Veröffentlichung der aktuellen Ausgabe des Gewandhaus-Magazins. Und die steht ganz im Zeichen des Sujets Musikvermittlung, Chefredakteur Claudius Böhm.
Die Musikvermittlung ist ja im Programmbuch des Gewandhauses in diesem Jahr zum ersten Mal ausführlich wie nie zuvor dargestellt worden. Das hängt mit einigen Neuansätzen und Neuerungen zusammen. Und das war für uns der Anlass, das zum Titelthema unserer Winterausgabe zu machen. Wobei wir da nicht nur auf das Gewandhaus gucken, sondern den Blick schon etwas ausweiten. Wir gucken erst einmal, wie sieht die Situation insgesamt in Deutschland und darüber hinaus aus. Wir haben eine wunderbare Autorin gefunden, die Geschäftsführerin des Netzwerkes Junge Ohren, Katharina von Radowitz, die einen ausführlichen Beitrag für uns geschrieben hat über das Woher, das Wo und vor allen Dingen das Wohin von Musikvermittlung. Musikvermittlung ist ja ein professionelles Feld, das erst seit ca. 20 Jahren beackert wird. Davor gab es das vor allen Dingen in Großbritannien. Dort ist es auch eigentlich hergekommen. Dort hat man sich schon viel eher Gedanken gemacht, wie sieht das Publikum von morgen aus? Was muss ich tun, um das Publikum von übermorgen zu gewinnen? Und Katharina von Radowitz sagt, die Orchester und Konzerthäuser heute stehen vor einer Richtungsentscheidung. Wollen sie mit ihren Musikvermittlungsaktivitäten nur den eigenen Spielplan an den Mann und die Frau bringen, sozusagen das Haus selbst bewerben? Oder wollen sie ein wichtiger Player im Leben einer Stadtgesellschaft mit ihrem ganzen Umfeld sein. Dazu passend schöne Beispiele gefunden in Dortmund, Konzerthaus Dortmund, das ein sehr umfangreiches Musikvermittlungsangebot hat. Wir haben Beispiele in der Elbphilharmonie Hamburg gefunden, die die größte Musikvermittlungsabteilung in ganz Deutschland hat. Und zum Schluss ein Beispiel aus London, das London Symphony Orchestra gehört zu den ersten, die Musikvermittlungsaktivitäten eingegangen sind. Dann kommt natürlich das Gewandhaus selbst mit vor, mit seiner Musikvermittlung Musikvermittlung, wie ist das hier entstanden? Es ist noch ein junges Feld. Vor knapp 20 Jahren ist hier mit Musikvermittlung begonnen worden und es hat sich nach und nach mehr und mehr professionalisiert. Was ist der gegenwärtige Stand? Was wird geplant? Dazu gibt es auch ein Interview mit dem Gewandhausdirektor Andreas Schulz, der übrigens im nächsten Januar sein 25. Dienstjubiläum hier im Haus feiern kann.
Ja, ein weites Feld mit zahllosen Aspekten, das Thema Musikvermittlung. Claudius Böhm, Chefredakteur des Gewandhausmagazins, zum zentralen Sujet der Anfang Dezember erscheinenden Ausgabe. Herzlichen Dank. Spagnoletta, das Ensemble Concierto Iberico bei Hofmeisters Empfehlungen. Die aktuelle CD der Formation ist überschrieben Spagnolettas. Erschienen beim Label Perfect Noise. Was für ein großartiger Name für eine Plattenfirma. Plattencheck, das ist eine Rubrik, entwickelt für diese Sendung, in der Protagonisten der internationalen Klassikszene sprechen über ihre Beziehung zu Schallplatten, zu CDs und LPs, über Medien also, die vielen als überholt gelten, die für manche aber die Welt bedeuten. Klar ist, zwischen Klassik-Expertise, Medienspezifik und hirnpsychologischen und physiologischen Aspekten, da besteht eine komplexe Korrelation. Wie auch immer, im Mittelpunkt des heutigen Plattenchecks der österreichische Dirigent Manfred Honeck, seit 2008 Musikdirektor des Pittsburgh Symphony Orchestra und regelmäßiger Gast bei den führenden europäischen Klangkörpern.
Welche Platte haben Sie zuletzt gekauft?
Ich habe jetzt schon lange keine Platte mehr gekauft, ehrlich gesagt. Ich weiß es einfach nicht mehr.
Welche Platten standen im Schrank Ihrer Eltern?
Also ich muss voraussetzen, dass wir als Familie, wir waren ja 9 Kinder, leider nicht sehr viel Geld gehabt haben. Und ich erinnere daran, dass es waren 3, 4 Platten und eine davon war von Mozart, die Krönungsmesse. Ich habe mir diese Platte unaufhörlich angehört. Das hat mich so fasziniert. Das war mein größtes Erlebnis überhaupt.
Erinnern Sie sich noch an Ihre erste eigene Platte?
Ja, da erinnere ich mich auch noch, denn ich war ja Geiger. Ich habe Mozarts Violinkonzerte gekauft, damals mit Berlmann.
Welche Platte erinnert Sie besonders an Ihre Jugend?
Bruckners 4. Symphonie. Als ich damals im Bundesjugendarrest in Österreich spielen durfte, haben wir gerade die Bruckners 4. Symphonie gespielt. Und ich bin dann nach Hause gefahren und habe sofort die Bruckner 4. gekauft. Algun Jochum hat dirigiert und es fasziniert mich heute noch. Man wird eigentlich diese Klänge nicht mehr los. Wenn man einmal eine Platte gehört und verliebt ist, dann denkt man, das ist die Interpretation des Lebens.
Welche Platte würden Sie mit auf die einsame Insel nehmen?
Mozarts Requiem würde ich zum Beispiel gerne mit Hanukkur, ganz großartige einspielen oder Gardiner. Und was mich so berührt, und wenn Sie vielleicht erstaunt sein, der Schubert-Lieder würde ich gerne sehen. Ich habe gerade unlängst das Ave Maria mit Barbara Bonney gehört. Umwerfend schön, so etwas von schlicht. Das ist also etwas, was ich sehr gerne machen würde. Und ich liebe auch Johann Strauss. Eine Walzerplatte wäre auch ganz, ganz gut.
Welche Platte hat Sie nachhaltig geprägt?
Also Bruckners 8. Symphonie zum Beispiel mit Herbert von Karajan, das war für mich schon ein ganz, ganz großes Erlebnis.
Wie viele Platten umfasst Ihre Sammlung?
Unzählige, ich muss sagen, ich habe es wirklich nicht gezählt, aber es sind einige Schränke voll. Ich müsste vielleicht da nochmal nachschauen. Also es gibt von einer Symphonie manchmal mehrere Aufnahmen, je nachdem, was ich gerade dirigiert, um auch mich zu erkundigen, wie Kollegen das interpretieren, die Stücke.
Welche Platte hören Sie derzeit am meisten?
in Anbetracht dessen, dass das Bruckner ja im Jahr 2024 kommen wird, bin ich mit Bruckners Siebte sehr rege in Kontakt gewesen. Also ich habe sehr viel Bruckner Siebte jetzt für mich gekauft, aber auch angehört und meine eigenen Einspielungen oder Konzertmitschnitte noch einmal angehört. Also Bruckner Siebte ist für mich ein ganz großes Werk.
Sprechen Sie mit Freunden über Platten?
Ich werde oft angesprochen über meine eigenen Aufnahmen und da spreche ich sehr, sehr viel darüber, ja.
Bevorzugen Sie LPs, CDs oder Streaming?
Ehrlich gesagt, ich war ein bisschen enttäuscht, als ich das erste Mal in meinem Leben eine CD hören konnte. Ich hatte große Sehnsucht nach LP. Ich werde es nie vergessen. Natürlich störte mich das Knistern schon ein bisschen, aber ich habe es dann vermisst auch. Also LP habe ich sehr, sehr gerne und würde es fast ein bisschen vorziehen.
Ihre Prognose für die Tonträgerindustrie?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Copies nicht mehr existieren werden, aber ich glaube, es wird so weitergehen. Wir werden auch immer wieder CDs aufnehmen, auch von Märkten, die man schon längst kennt. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich bin ganz sicher, dass wir weiterhin viele CDs hören werden und produzieren werden.
Dirigent Manfred Honeck zu Gast im heutigen Plattencheck. Und wie der Österreicher soeben verlauten ließ, eine seiner besonderen Leidenschaften gilt dem Wiener Walzer und anderen Tänzen seiner Heimat. Max Schönherr komponierte diesen Tanz, diesen, wie er heißt, Schleifer. Manfred Honeck am Pult der Wiener Symphoniker. Hofmeisters Empfehlung. Ja, bisweilen scheint es angeraten, Musik, insbesondere die Klassik, nicht nur zu hören, sondern auch zu reflektieren. Wo kommt sie her? Warum hat sie sich über die Jahrhunderte genau so entwickelt? In welcher Beziehung steht sie zu Nachbarkünsten? Auf welche Weise korrespondiert sie mit dem menschlichen Körper? Zahllose weitere Aspekte wären anzuführen. Und natürlich, vieles wurde bereits gesagt und geschrieben zu Einzelaspekten des Sujets. Allerdings wagte bislang kaum ein Film, eine Filmdokumentation, das Thema umfassend und philosophisch zu ventilieren. Mit seinem Film Metanoia, jetzt auf DVD erhältlich, hat der Autor und Chef des Leipziger Labels Accentus Music, Paul Smatzny, einen neuen, insbesondere aber unkonventionellen Ansatz gefunden, das Sujet zu verhandeln. Entlang von Gesprächen, die die brasilianische Dirigentin Simone Meneses mit anderen hochkarätigen Protagonisten wie etwa Dirigent Antonio Papano oder dem Maler Michael Triegel führte, entlang von Musikaufführungen des von Meneses gegründeten Ensembles K und einer extensiven Italienreise an Kunst-, Kultur- und architekturhistorisch bedeutsame Orte vermag Smatzny das ganz große Bild in Sachen Klassik aufzufalten. Ich traf den Autor vor der Sendung in Leipzig. Herr Smatzny, mit Metanoia ist in diesen Tagen eine Ihrer aktuellen Musikdokumentationen auf DVD erschienen. Das Konzept des Projektes unterscheidet sich allerdings deutlich von anderen Filmen. Wird auch nicht ein konkretes Sujet porträtiert und verhandelt, sondern es geht vielmehr um musikphilosophische Dinge, auch um das Zusammenspiel der Künste. Wie möchten Sie den Ansatz des Filmes umschreiben wollen?
Zunächst haben wir uns getroffen auf Basis der Überlegung, dass es eigentlich doch was anderes geben müsste als Konzert, auch als CD und später als DVD oder Film, was Musik der unterschiedlichsten Epochen zusammenbringt. Also diese Idee, ein Programm zusammenzustellen, das eher unter dem Oberbegriff steht und von verschiedensten musikgeschichtlichen, musikästhetischen Seiten beleuchtet wird. Und nachdem Simone, diese junge brasilianisch-italienische Dirigentin, die dieses Ensemble gegründet hat, eben auch so einen Begriff dafür gefunden hat, mit dem sie ihre Herangehensweise definierte, nämlich Metanoia, diesen alten griechischen Begriff, den man vor allem aus der Theologie kennt und der so viel wie geistige Erneuerung, Neuanfang, letztendlich sowas wie Reformation bedeutet, hat sie mir gleich so Klick gemacht und ich dachte, das könnte man doch kombinieren, auch mit der Überlegung Reformation, Neuanfang in der Musik, was passiert während der Pendants der Reformation in katholischen Ländern, in Italien während der Renaissance, was passiert mit Künstlern wie Leonardo da Vinci, was geschieht in berühmten, heute immer noch wegweisenden Kirchen wie in Florenz in der Brancacci-Kapelle, wo man die ganze Entwicklung der Renaissance veranschaulicht sieht auf wenigen einzelnen Wänden. Also das waren alles so Fragen, die plötzlich so zusammenkamen. Wir haben uns dann zusammengesetzt und überlegt, wie könnte man es strukturieren? Könnte man sich vielleicht auf eine Reise begeben? Und wie stellen wir uns neu auf? Was können wir neu machen, um kreativ, innovativ und emotional ansprechend zu sein? Also das waren so die Ausgangspunkte.
Ja, Metanoia, ein fraglos weites Themenfeld. Eine Herausforderung oder war Ihnen von Anfang an klar, auf welche Aspekte Sie fokussieren wollten?
Nachdem wir von einem Film sprachen und die CD war ja irgendwann fertig und dann ging es natürlich darum, wie könnte man einen Film gestalten und ein Film lebt von Bildern und die Bilder konnten natürlich nicht nur die musizierenden Musiker zeigen im Studio bei den CD-Aufnahmen oder auf der Konzertbühne. Dann entstand so die Idee, warum nicht eine Reise machen, eine Reise durch die Zeit der Reformation und Renaissance nach Italien, von Mailand nach Florenz bis nach Rom, auf den Spuren der Renaissance und auf den Spuren auch italienischer Komponisten und diese Idee der Reise haben wir dann entwickelt. Von Paris ging es dann über Leipzig ins Atelier von Michael Triegel, dann weiter nach Mailand in Cenacolo, wo das berühmte Letzte Abendmahl von Da Vinci hängt. Von da nach Florenz in die Brancacci-Kapelle, wo man die Entwicklung der Renaissance von der Früh- bis zur Hochrenaissance anhand von wenigen Fresken ideal verfolgen und beobachten kann. Von da weiter nach Rom und von Rom in die Toskana, in ein altes Schloss und wo der Film dann auch mit Musik von Ennio Morricone endet. Und diese Reise hat verschiedene Begegnungen erlaubt, angefangen von Michael Triegel über Antonio Pappano, den Dirigenten, Alberto Cavalli, den Michelangelo und Da Vinci-Spezialisten und nicht zu vergessen in Emilia-Romagna Sabbioneta, was eine Stadt ist, die in Zeiten der Renaissance auf dem Reißbrett nach Renaissance-Idealen entworfen wurde und gebaut wurde und der man heute noch beobachten kann, wie die Architekten und die Stadtplaner zu Renaissancezeiten das ideale Gemeinschaftsleben einer Stadt stadtplanerisch in die Tat umgesetzt haben. Das ist ein ganz faszinierender Ort und da gibt es eines der ältesten Theater Italiens, das noch erhalten ist aus dem frühen 15. Jahrhundert und auch da haben wir Teile gedreht. Also in diesem Parcours durch Italien, die Begegnungen mit den Künstlern, mit den Dirigenten, mit den Soziologen, Philosophen und den Theologen in Rom hat erlaubt, immer zu untersuchen auch, was verbindet die Musik und die Entwicklung der Musik und was verbindet mit den Künsten, mit den darstellenden Künsten, mit den bildenden Künsten, was verbindet die Musik auch mit den, zum Beispiel mit dem Ballett.
Neben den von Ihnen genannten Protagonisten des Streifens sind die brasilianische Dirigentin Simone Meneses und das Ensemble K, die gewissermaßen durch den Film führen und die entsprechenden musikphilosophischen Denk- und Arbeitsweisen spiegeln, ja fast verkörpern, würde ich sagen. Wo haben Sie Dirigenten und Musiker, die ja hierzulande noch relativ unbekannt sind, wie Sie sagten, kennengelernt?
Ich habe sie kennengelernt bei einem kleinen Konzert in Paris in der Philharmonie und dann sind wir ins Gespräch gekommen und ich habe Simone schon gekannt, weil sie in ihren Anfängen in Europa, als sie von Sao Paulo nach Paris umzog, viel mit Paavo Järvi gearbeitet hat und auch mit Masaki Suzuki, dem japanischen Dirigenten und Organisten und da gab es also gewisse Berührungspunkte schon und das Ensemble K war mir allerdings bis dahin unbekannt, einige Musik allerdings allerdings kannte ich von Ensemble K, weil sie ehemalige First Desk Player vom Gustav Mahler Jugendorchester waren. So war das von Anfang an eine gemeinsame Schwingung und auch von Anfang an hat man sich sehr schnell verstanden, dass man, wenn man ein Projekt, eine CD oder einen Film zusammen machen wollte, dass man sich absetzen muss von dem, was gemeinhin mit Künstlern, die in aller Welt bekannt und renommiert sind und etabliert sind, wie man da vorgehen würde. Und diese bewusste Absetzung auch von so althergebrachten Formaten, die ich damit nicht schlecht reden will, die war auch ein ganz wesentlicher Punkt, so nach Formen zu suchen, die vielleicht ein bisschen was Neues haben und die es nicht nur in diesem Elfenbeinturm der Musik als permanente Selbstbetrachtung reflektieren, sondern die Auseinandersetzung auch suchen, auch den Diskurs mit den anderen Künsten. Das, glaube ich, war auf den Punkt gebracht, das Wichtigste eigentlich für uns alle, sowohl für mich, der den Film realisiert hat, als auch für Simone, die zusammen mit mir auch am Konzept gearbeitet hat und den Musikern, die alle mitgemacht haben.
Neue Formen des Klassikdiskurses realisiert in der Musikdokumentation Metanoia von Paul Smatzny, erschienen in diesen Tagen als DVD beim Leipziger Label Accentus Music. Alexander Borodin, ein Polowetzer-Tanz, gegeben vom Ensemble K unter Simone Meneses. Und soweit dann auch Hoffmeisters Empfehlungen für heute. Ich danke für Ihr Interesse. Weiter geht's am kommenden Samstag und zum Finale jetzt Musik von Hugo Alfvén mit dem National Symphony Orchestra of Ireland.